yow biram dina la wayal bité
law 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 law
lele lele wo yeah waylen baxna ba taxna dina len wayal.
Tippen, Tasten, Funken, Radio. Aus Print mach mehr.
IZ3W on Air. IZ3W?
Die nord-südpolitische Zeitschrift IZ3W on Air. On Air.
Hallo, herzlich willkommen zum Süd-Nordfunk, Ausgabe 143, heute am 7. April bei Radio Dreieckland oder an einem anderen Tag bei einem anderen freien Radio eures Vertrauens. Im Studio heute und redaktionell verantwortlich ist Eva. In dieser Sendung blicken wir auf drei sehr unterschiedliche Orte des politischen Wandels. Wir beginnen in Bangladesch. Nach dem Sturz von Sheikh Hasina durch die Massenproteste der Juli-Bewegung 2024 fanden im Februar die ersten freien Wahlen seit Jahren statt. Die Bangladesh National Party gewann, islamistische Kräfte wurden zweitstärkste Kraft. Und von 300 direkt gewählten Mandaten gingen gerade mal 7 an Frauen. Was bedeutet dieser demokratische Neuanfang und für wen eigentlich? Darüber erzählt uns gleich mehr Kollege Aljoscha Hartmann. Dann schauen wir nach Kolumbien. Die Partei der ehemaligen FARC-Guerilla ist bei den Parlamentswahlen im März praktisch gescheitert, nur rund 10.000 Stimmen. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, ist die Linke in Kolumbien so stark wie lange nicht. Wie das zusammenpasst, das erklärt unser Kollege Christian Konde. Und zum Schluss kommen wir nach Deutschland zurück. In Freiburg gibt es einen Audioguide, der koloniale Spuren im Stadtbild sichtbar macht. An der Universität, im Stadtgarten, in Straßennamen. Orte, an denen täglich hunderte Menschen vorbeigehen, ohne zu wissen, was dort einmal stattgefunden hat. Ein Beitrag von Kollegin Martina Backes über lokale Geschichte, die noch längst nicht aufgearbeitet ist. Sowohl Dr. Asim Mostafi Surrahman, Politikwissenschaftler am Institut für Südostasienstudien an der Universität Heidelberg, als auch die Soziologin und Gender-Expertin Professor Samina Lutfa von der Universität Dakar blicken positiv auf die Wahlen am 12. Februar zurück. Es waren die ersten Wahlen im Land, nachdem die Juli-Bewegung 2024 den Rücktritt der immer autoritärer regierenden Sheikh Hasina und ihrer Partei, der Awami-Liga, erzwungen hatte. Als Sieger und neue Regierungspartei ging aus der Wahl die Bangladesh National Party mit 49,97% der Stimmen hervor, die nun mit Tariq Rahman den Premierminister stellt. Zweitstärkste Kraft wurde die islamistische Jamaat-e-Islami mit 31,8% der Stimmen. Die aus den Protesten entstandene National Citizens Party erhielt dagegen nur 3,05% der Stimmen. Doch die von ihr maßgeblich vorangetriebenen demokratischen Reformen erhielten im parallel abgehaltenen Referendum 68% Zustimmung. Was nach einem erfolgreichen demokratischen Neuanfang ausgelöst von einem erfolgreichen Gen-Z-Protest klingt, hat jedoch auch seine Schattenseiten, die bei der Wahl und in den Wochen seither immer sichtbarer werden. Eine kaum beachtete Statistik, die das exemplarisch zeigt: Von 300 direkt gewählten Mandaten erhielten nur 7 Mandate Frauen. Die Sorgen der Bevölkerung sind aktuell offensichtlich andere als gleichberechtigte Teilhabe an der Demokratie. Ein Beitrag von Aljoscha Hartmann.
I think for people it's more important to have food.
Für die Menschen ist es wichtiger, dass sie genug zu essen auf dem Tisch haben. Es ist wichtiger, dass sie in Sicherheit leben können und dass die Gewalt gegen sie ein Ende findet. Das ist also ein Bereich, in dem auch die BNP noch viel Arbeit leisten muss. Auch in Bezug auf Umweltverschmutzung sowie die Anfälligkeiten für den Klimawandel und die laufenden großen Megaprojekte des Awami Liga-Regimes, was von der Übergangsregierung überhaupt nicht getan wurde. Das ist also etwas, worauf Sie sich ebenfalls konzentrieren müssen.
Die Sorgen im Land, welche Professor Samina Lutfer hier anreißt, sind viele. Neben hohen Treibstoffpreisen sind es vor allem auch Engpässe bei Düngemitteln durch den US-amerikanischen Angriffskrieg auf die Islamische Republik Iran, welche die Wirtschaft in Bangladesch vor großen Herausforderungen stellen. Auch wenn die Wahlen selbst friedlich abliefen, mit für Bangladesch wenigen Zwischenfällen, war ihnen voraus ein Wahlkampf gegangen, der von Straßengewalt geprägt war. Der aktuelle Fokus auf die Sicherheit im Land durch die neu gewählte Regierung der Bangladesh National Party ist also besonders wichtig, da seit der Juli-Bewegung, welche 2024 die damalige autoritär geführte Regierung von Sheikh Hasina und ihrer Partei, der Awami-Liga, gestürzt hatte, eine Interimsregierung geherrscht hatte, welche, so Dr. ASM Mostafizur Rahman, der Straßengewalt als Mittel der Politik Vorschub leistete.
I myself have argued that this mob rule, it comes.
Ich selbst habe argumentiert, dass diese Herrschaft des Mobs auf die Unterstützung der Regierung zurückzuführen ist, die sie unterstützt hat. Von der Übergangsregierung, der Regierungssprecher, Herr Shafiqul, er hat in den Medien erklärt, der Mob sei kein Mob, sondern eine Interessengruppe, um ihre Forderungen durch diese Art von Druck durchzusetzen. Aber so war es nicht. Es entwickelte sich wirklich in eine schlechte Richtung.
Die Zeit vor den Wahlen war geprägt von gewalttätigen Angriffen auf verschiedene Minderheiten und politische Gegner, wie auch auf die Presse. In diesem politischen Klima waren es vor allem Frauen, die dadurch am meisten an der politischen Beteiligung gehindert wurden. Dabei spielen kulturelle und ökonomische Faktoren laut der Soziologin und Gender-Expertin Professor Samina Lutfer eine wichtige Rolle.
Wenn man sich ansieht, wie die Politik in Südasien funktioniert, argumentieren die meisten Wissenschaftler, dass sie nur auf Macht-, Geld- und Klientelpolitik basiert. Und aufgrund der Erbgesetze, die in Bangladesch für alle möglichen religiösen Gemeinschaften gelten, akzeptieren die meisten von ihnen keine Erbschaft durch Frauen. Was also Geld oder Eigentum angeht, starten Frauen von Anfang an unterhalb eines normalen Mannes. Und wenn man sich ihr Einkommen ansieht, stellt man fest, dass Frauen im tertiären Bildungsbereich unterrepräsentiert sind. Auch wenn ihre Zahl in der Erwerbsbevölkerung zunimmt, sind sie wahrscheinlich eher in ungelernten und angelernten Berufen tätig als in qualifizierten und angestellten Berufen. Also ist ihr Einkommen auch nicht sehr hoch. Selbst wenn sie ein Einkommen haben, müssen sie es teilen und haben keine richtige Kontrolle über ihr Einkommen. Und was die körperliche Kraft angeht, sollen Frauen aufgrund der kulturellen Normen nicht damit prahlen oder sich als männlich oder kraftvoll präsentieren.
Doch, und das ist die Tragik der aktuellen Lage, war die Protestbewegung von 2024 auch maßgeblich von Frauen organisiert, wie Professor Samina Lutfer betont.
Sie gingen voran. Sie beschlossen, sie leisteten viel Arbeit, und zwar nicht nur die Studentinnen, sondern auch ihre Eltern, wie ihre Mütter und ihre Tanten. Und es waren so viele Frauen auf den Straßen, und sie versuchten alles in ihrer Macht Stehende, um die Sicherheitskräfte davon abzuhalten, ihre Kinder zu töten. Sie waren also Wegbereiterinnen des Wandels. Allerdings unterstützen die kulturellen Normen die Beteiligung von Frauen an der Politik nicht sonderlich, obwohl zwei unserer Staatsoberhäupter mindestens 3 Jahrzehnte lang Frauen waren. Doch diese symbolische Präsenz hat die Lage der Masse der Frauen, die im ganzen Land leben, nicht verbessert, obwohl wir 51% der Bevölkerung ausmachen. Wir haben gesehen, dass Frauen im politischen Bereich nicht geduldet werden.
In den fast 2 Jahren Übergangsregierung, welche das Militär nach der Flucht von Sheikh Hasina nach Indien eingesetzt hatte, wurden Frauen, vor allem politisch aktive Frauen, gezielt mit Hass im Internet überzogen, öffentlich delegitimiert und stigmatisiert. Für Professor Samina Lutfer ist dabei ganz klar, bei wem die Verantwortung dafür liegt.
Ich würde definitiv die Schuld der Untätigkeit, der Unfähigkeit und des Versagens der Übergangsregierung zuschreiben, den Frauen beizustehen und auch den politischen Parteien, weil sie diese Art von sehr altmodischer politischer Kultur pflegen, in der sie Frauen nicht akzeptieren. Und konkret würde ich sagen, während der Amtszeit der Übergangsregierung wurde die islamistischen Parteien von der Regierung gefördert und das hat die Situation für Frauen tatsächlich verschlimmert, sodass die Angriffe auf Frauen, körperliche Angriffe und Cyberangriffe weitergingen, ohne bestraft oder von der Regierung angegangen zu werden. Und das hat einen Welleneffekt ausgelöst.
Der antifeministische Backlash traf dabei nicht nur jene Frauen, welche politisch sehr aktiv waren. Auch Wissenschaftlerinnen wie Samina Lutfer wurden Opfer von Angriffen. Dass es schwierig ist, in solch einer Atmosphäre sich zu engagieren, ist kein Wunder. Vor allem, da Frauen auch noch deutlich schwerer ein entsprechendes Einkommen erreichen können, um in der korrupten politischen Arena mithalten zu können. Die lange Übergangszeit zwischen der von Frauen getragenen erfolgreichen Protestbewegung zu den ersten freien Wahlen danach trug maßgeblich dazu bei, dass die Repräsentation von mehr als der Hälfte der Bevölkerung nun auf 7 Sitze geschrumpft ist. Auch wenn qua Verfassung nun noch weitere 50 Sitze an Frauen verteilt werden, existiert hier ein eklatantes Missverhältnis zwischen demokratischem Anspruch und der politischen Realität. Doch nicht nur das, die geschlechtsspezifische Gewalt der letzten beiden Jahre hat laut Professor Samina Lutfer noch weitreichendere Konsequenzen.
Es gibt einen allgemeinen Anstieg geschlechterspezifischer Gewalt. Wenn politisch aktive, starke und einflussreiche Frauen ebenfalls von solchen Tyrannen zum Schweigen gebracht werden, löst das einen Welleneffekt im ganzen Land aus, wo die Täter quasi freie Hand haben, weil Frauen schwach sind, sich nicht zu Wort melden können. Und wenn sie es doch tun, ohnehin zum Schweigen gebracht werden, sodass sie nichts dagegen unternehmen können. Ich denke also, weil die großen Täter nicht einmal vor Gericht gestellt werden, gibt es einen Einstieg aufgrund des Mangels an Rechenschaftspflicht. Ich denke, das ist auch teils ein Problem der Regierungsführung und teils eine Kultur der Angst, die gegen Frauen wirkt.
Ein Faktor dabei ist das Erstarken der islamistischen Strömung unter der Übergangsregierung, welche sich im Wahlerfolg der islamistischen Jamaat-e-Islami widerspiegelt. Der Islam war und ist die dominierende Religion in Bangladesch, doch seine politische Funktion ist bedeutender geworden, so Dr. Mostafizur Rahman.
Die Frage ist, welche Partei die Religion für ihren Wahlkampf instrumentalisiert und genau das ist das Problem bei Jamaat, aber auch bei der BNP. Zum Beispiel ist Tariq Rahman, der Vorsitzende der BNP und Premierminister, er präsentiert die Religion als Symbol. Sogar in den letzten Tagen, wie nach dem Wahlsieg zum Beispiel, ging er zu dieser historischen Stätte am 21. Februar, dem Internationalen Tag der Sprache, um den Menschen Respekt zu zollen, die ihr Leben für die Sprache opferten, und er betete dort. Normalerweise ist das kein Ort zum Beten.
Die stärkere Bezugnahme auf den Islam spielt vor allem eine Rolle, weil das Ziel von Jamaat-e-Islami, die Scharia einzuführen, eigentlich im Widerspruch zur bengalischen Kultur und vor allem auch der Sufi-Auslegung des Islam steht, wie es Dr. Mostafizur Rahman ausdrückt.
Sie setzen sich für Toleranz und Pluralismus ein, doch gleichzeitig tauchen innerhalb dieser politischen Parteien radikale Ansichten auf, die andere Standpunkte abgrenzen und Hass schüren. Weißt du, und genau das ist das Hauptproblem.
Dass in der Auslegung des Islam von Jamaat-e-Islami kein Raum für Frauen in der Politik ist, verwundert kaum. Doch laut Professor Samina Lutfer reicht die Inklusivität und Toleranz der noch vorherrschenden Sufi-Kultur auch nicht sehr weit, was die Rolle von Frauen angeht. Aber was Jamaat-e-Islami propagiert, geht darüber weit hinaus.
Das ist der andere Grund für unsere Sorgen und Bedenken. Diese Inklusivität und dieser Pluralismus akzeptieren nicht einmal andere abweichenden Stimmen, andere unterschiedliche Ansichten, zum Beispiel Trans- oder Queer-Gemeinschaften oder sogar oder andere ethnische Minderheiten. Es gab also gezielte Angriffe gegen verschiedene kulturell vielfältigen Gruppen wie die Bowls, die Sufi-Musiker und ihre Schreine. Das grundlegende Gefüge der Gesellschaft scheint an manchen Stellen zerbrochen zu sein. Und das liegt vor allem an diesen konservativen Ideen, die eine große Vielfalt von Menschen in diesem Land ausschließen.
Dabei wurde auch von der Übergangsregierung versucht, die Position von Frauen in der Gesellschaft näher an eine Gleichberechtigung heranzuführen. Auch wenn einzelne Aspekte auf Druck von islamistischen Gruppen zurückgenommen wurden. Die Möglichkeit, ganz allgemein am demokratischen Prozess in Bangladesch teilzuhaben, ist jedoch auch darüber hinaus schon immer anhand der jeweiligen Parteizugehörigkeit stark eingeschränkt.
Wenn man davon spricht, dass jeder die Möglichkeit haben muss, sich zu beteiligen, in den letzten Jahrzehnten konnten die BNP und andere nicht an Wahlen teilnehmen. Und jetzt kann die Awami-Liga nicht an den Wahlen teilnehmen.
The fact that the Awami League is not allowed to be in the politics does not mean.
Das bedeutet nicht, dass ihre Hunderttausenden von AnhängerInnen nicht hier sind. Sie sind immer noch im Land und sie sind Teil der Gesellschaft. Daher muss es einen gründlicheren transitionellen Gerechtigkeitsprozess geben. Ein Wahrheits- und Versöhnungsprozess, der tatsächlich einige dieser zerrissenen sozialen Strukturen wiederherstellen kann. Auf eine zivile Weise, die die Menschenrechte nicht verletzt.
Für Professor Samina Lutfa ist deswegen klar, dass die neue Regierung nun unbedingt alle Straftaten, vor allem die Menschenrechtsverletzungen der letzten 2 Jahre, aufarbeiten muss und entsprechend die Täter vor Gericht angeklagt werden müssen. Dabei darf es aber sich nicht um Rache für vergangene Ungerechtigkeiten durch andere Parteien handeln. Denn genau diese bestehende Kultur der Politik der Rache vergifte die politische Arena und führe auch dazu, dass sich viele nicht daran beteiligen wollen. Vor allem auch Frauen. Um demokratische Repräsentation zu erreichen, braucht es laut Professor Samina Lutfa viele Maßnahmen neben dem politischen Engagement von Frauen, wie eine eigene Frauengruppe im Parlament, finanzielle Unterstützung für Fortbildung sowie für die Wahlkampfausgaben von Frauen und nicht zuletzt, dass die Parteien einen höheren Anteil an Frauen in den Wahllisten aufstellen.
Ich halte es für wichtig, dass Politikerinnen sich vielleicht kurzfristig für eine dieser Möglichkeiten entscheiden und danach darauf hinarbeiten, damit wir bis zur nächsten Wahl einen bestimmten Prozentsatz erreichen können. Wir müssen auch damit beginnen, Ressourcen für sie aufzubauen, und zwar in Form von politischem, sozialem sowie finanziellem Kapital.
Dass nach den im Februar abgehaltenen Wahlen tatsächlich aber dieser Weg eingeschlagen wird, scheint zweifelhaft. Erste Vorwürfe von Misshandlungen durch Mitglieder der nun regierenden Bangladesh National Party sind schon aufgetaucht. Für Professor Samina Lutfa ist es deshalb umso wichtiger, dass die Zivilgesellschaft, nun auch die Regierung, immer wieder zur Verantwortung zieht.
Wir müssen diese gewählte Regierung auch irgendwie zur Rechenschaft ziehen, damit wir selbst, wenn sie ihre Versprechen nicht einhält, in der Lage sind, sie für ihre Taten zur Verantwortung zu ziehen. Aber der Grund, warum ich sagte, ich sei vorsichtig, optimistisch, ist, dass die Zivilgesellschaft ja nicht wirklich ein homogenes Ganzes ist, sondern in sich sehr gespalten. Und deshalb wird es auch für uns ein harter Kampf werden.
Was klar ist, ist, dass es noch viel politischen Druck braucht, um die misogyne politische Kultur zu durchbrechen. Druck, der innerhalb der Parteien selbst, aber auch aus der Zivilgesellschaft kommen muss und auch schon kommt. Eine kollektive Solidarität über politische Grenzen hinweg, bei der auch die aktivistische feministische Bewegung und die feministische Zivilgesellschaft zusammenkommen. Mehr politische Beteiligung für Frauen, das ist ein wichtiger Baustein, um den demokratischen Charakter der Protestbewegung von 2024 weiterzutragen. In die neue politische Ära in Bangladesch, um die korrupten, auf Machterhalt zentrierten Praktiken der großen Parteien abzulösen und damit einen neuen autoritären Drift, nur jetzt unter einer anderen Partei, zu verhindern. Doch ob dies so bald gelingt?
Ich möchte nicht optimistisch sein, einfach weil unsere Träume schon zu oft zerschlagen wurden, als dass wir uns heute noch größere Träume leisten könnten. Aber die Haltung des Regierungschefs, also des Premierministers, seine Arbeitsweise und die Art und Weise, wie er versucht, eine positive Atmosphäre für Veränderungen zu schaffen, verdienen Lob. Doch ich würde vorsichtig loben.
Hoffnung bieten allerdings die 68% Zustimmung zum Referendum, welches institutionelle Reformen zur Stärkung der Demokratie umfasst. Doch diese müssen nun vom Parlament auch umgesetzt werden, welches von der Bangladesh National Party dominiert ist. Diese hatte nur, weil es eine Bedingung war, zur Wahl zugelassen zu werden, den Reformen im Wahlkampf zugestimmt. Problematisch sieht Dr. Mustafizur Rahman auch den Einfluss der islamistischen Jamaat-e-Islami, auch wenn ihre radikale Agenda nach der Wahl an öffentlichen Raum verloren hat.
I don't think that Jamaat is going to give up.
Ich glaube nicht, dass die Jamaat aufgeben wird, denn zwar ist die Jamaat nicht in die Regierung gekommen, aber sie befindet sich in einer besseren Position, da sie nun die wichtigste Oppositionspartei ist. Ich glaube fest daran, dass demokratische Widerstandsfähigkeit oder eine funktionierende Demokratie im Land nicht nur mit einer einzigen Partei, der BNP, funktionieren kann, und Jamaat ist keine demokratische Partei. Daher müssen andere Parteien wie die Awami-Liga, die Partei und andere den Raum haben, damit die Demokratie gedeihen kann. Ohne die Awami-Liga glaube ich nicht, dass es in Bangladesch eine bessere Ausgangslage für die Demokratie geben wird.
Seit einigen Wochen hat Bangladesch also nun wieder eine demokratisch gewählte Regierung, nachdem vor 2 Jahren eine pro-demokratische Massenmobilisierung dem autoritären Drift unter Scheich Hasina einem Ende gesetzt hatte. Doch bis zu einer echten demokratischen Repräsentation aller Menschen im Land ist es noch ein weiter Weg, vor allem für Frauen.
In Bangladesch, our political culture does not allow room for women.
In Bangladesch lässt unsere politische Kultur keinen Raum für Frauen. Und das ist die Aufgabe der weiblichen Führungskräfte und Organisatorinnen, diese Barriere zu überwinden. Dabei gibt es keinen einfachen Weg. Wir müssen harte Arbeit leisten und erst dann werden wir einen Anstieg der Beteiligung erleben. Niemand wird diese Arbeit für uns erledigen.
No one is going to do the job for us.
রাজাকার কয়দি দেশের রাজাকার ছাত্র আওয়াজ না উড়াইলে দেশের ভিতরে হাহাকার কদিত বইছে স্বৈরাচার কত কিছু সয়া আর
Einen konkreten Zeitplan für die nun anstehenden Reformen gibt es nicht. Doch spätestens zur nächsten regulären Wahl in 5 Jahren wird sich zeigen, ob dieser Schritt zurück zur Demokratie eine temporäre Situation oder eine langfristige Entwicklung ist und ob die politische Teilhabe für alle Menschen im Land sich verbessern wird. Nur rund 10.000 Stimmen erreichte die Partei der ehemaligen FARC-Guerilla Comunes bei den Parlamentswahlen im März. Damit steht das politische Projekt der früheren marxistischen KämpferInnen vor dem Aus. Ihre Demobilisierung aber, sagt Südnordfunk-Kollege Christian Konde, hat politische Räume für andere linke Kräfte in der kolumbianischen Politik geschaffen. Das zeige sich nicht nur am Wahlsieg des Linksbündnisses Pacto Histórico, sondern auch daran, dass der Kandidat Iván Cepeda als Favorit in den nun beginnenden Präsidentschaftswahlkampf geht.
10 Jahre sind bald vergangen, seit in Kolumbien die Guerillagruppe FARC und der kolumbianische Staat ein Friedensabkommen unterzeichnet haben. Wie steht es heute um den Frieden in Kolumbien und was ist aus der ehemaligen FARC-Guerilla geworden, die damals ihre Waffen abgab? Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Christian Konde. Die FARC sind nach dem Friedensabkommen 2016 als eine eigene politische Partei aufgetreten. Wo steht die Partei heute, 10 Jahre nach dem Friedensabkommen?
Ja, man muss eigentlich sagen, die steht kurz vor ihrem Ende, droht ein bisschen in der Versenkung zu verschwinden. Jetzt gerade vor rund einem Monat waren ja Kongresswahlen wieder in Kolumbien Anfang März und die FARC-Partei, die heute Comunes heißt, hatte nur eine einzige Kandidatin aufgestellt, die auch lediglich so 10.000 Stimmen nur bekommen hat, das heißt weit unter 1%. Das ist nicht nur ein sehr enttäuschendes Ergebnis, sondern hat auch ganz konkrete Folgen, weil die Partei dadurch nach der kolumbianischen Gesetzgebung ihre Rechtspersönlichkeit verliert. Und ja, die politischen BeobachterInnen in Kolumbien sprechen eigentlich davon, dass dieses politische Projekt jetzt zu einem Ende gekommen ist.
Und wie kam es dazu?
Naja, ich glaube, da müssen wir zurückschauen in die Vergangenheit. 2016 mit dem Friedensabkommen haben sich rund 13.000 Mitglieder der damaligen FARC-Guerilla demobilisiert. Und dann sind die FARC erst unter dem Akronym auch FARC, das haben sie beibehalten, später dann, wie gesagt, unter dem Namen Comunes aufgetreten. Und ein Teil des Friedensabkommen war eben die politische Teilhabe, und es wurde da vereinbart, dass die Partei, also die FARC-Partei, dann über zwei Legislaturperioden jeweils 5 Sitze im Senat und im Repräsentantenhaus bekommt. Und dadurch hatten die FARC-Kandidatinnen eigentlich einen festen Platz. Sie standen, als sie konnten gewählt werden, aber es war gar nicht notwendig, dass sie überhaupt Stimmen überhaupt bekommen. Und das war natürlich schon ein Problem. Sie haben die Wählenden in Kolumbien haben ihre Stimme dann einfach anderen KandidatInnen gegeben, weil sie ja ohnehin im Parlament oder im Kongress waren. Und die Gründe dafür, dass die Partei insgesamt und das politische Projekt der Partei, der Guerilla gescheitert ist, sind sehr vielfältig. Es gab schon während und dann nach dem Friedensprozess auch zahlreiche Abspaltungen. Ich denke, da werden wir auch im Laufe des Gesprächs noch drauf zurückkommen. Andererseits haben die FARC dann auch ein bisschen ihr eigenes politisches Potenzial überschätzt. Also ihr bewaffnetes Potenzial war höher als ihr tatsächliches politisches Potenzial. Auch die Ablehnung der Bevölkerung haben sie dann gleichzeitig unterschätzt. Also sie hatten geglaubt, sie haben ein viel besseres Standing innerhalb der kolumbianischen Bevölkerung. Und das hat dann auch dazu geführt, dass andere Teile der politischen Linken die FARC-Partei nicht mitgenommen haben. So ist die FARC-Partei, also Comunes, eben nicht Teil des Linksbündnis Pacto Histórico, heute die größte politische linke Kraft in Kolumbien. Das ist ein bisschen paradox, weil gerade durch die Demobilisierung der FARC und durch den Friedensprozess haben sich eben politische Räume geöffnet für linke Kräfte in Kolumbien, auch innerhalb der Institutionen. Das hat so ein bisschen den Weg frei gemacht für die Linke. Wie gesagt, der Pacto Histórico ist auch stärkste Kraft jetzt zum zweiten Mal geworden im Parlament. Und es hat dann jetzt auch ja der erste linke Präsident in Kolumbien regiert, Gustavo Petro. Aber die FARC-Partei selber hat davon eigentlich überhaupt nicht profitiert.
Ja, du hast es erwähnt, Anfang März waren Parlamentswahlen. Wie sind die denn abgesehen von dem schwachen Ergebnis der ehemaligen FARC ausgegangen?
Ja, wie gesagt, der Pacto Histórico, das Linksbündnis, hat wie schon vor 4 Jahren die meisten Sitze errungen im Senat und im Repräsentantenhaus. Sie haben nochmal 5 Sitze im Senat dazu gewonnen, im Repräsentantenhaus 2 Sitze dazu gewonnen. Und dadurch ist der Pacto, wie er kurz genannt wird, einfach die stärkste Einzelpartei. Aber sie sind natürlich auch weit entfernt von einer absoluten Mehrheit. Das war das eine Ergebnis. Und das andere wichtige Ergebnis war, dass einfach auch die Rechte nochmal stark geworden ist. Die Rechtspartei Centro Democratico ist nochmal gestärkter aus den Wahlen hervorgegangen, ist zweitstärkste Kraft geworden, hat weitere Sitze im Kongress errungen. Und mit anderen rechten und konservativen Parteien sind dann eben jetzt auch Bündnisse in der neuen Legislaturperiode ab Mitte des Jahres dann möglich.
Im Mai findet dann auch die erste Runde der Präsidentschaftswahlen statt. Der aktuelle Präsident, der Linke Gustavo Petro, hatte ja eine Politik des in Anführungszeichen totalen Friedens versprochen, um auch mit anderen bewaffneten Gruppen Frieden zu schließen und deren Demobilisierung zu erreichen. Und dieser Versuch gilt jedoch als gescheitert. Weißt du warum?
Naja, da muss man ein bisschen zurückgehen. Die FARC waren eine sehr große Gruppe mit mehr als 13.000 Kämpfern, die sich ja demobilisiert haben vor 10 Jahren. Und in den Territorien, in den Regionen, wo sie sehr präsent waren, haben sie eine Lücke hinterlassen, ein Machtvakuum hinterlassen. Und dieses Machtvakuum sind dann eben andere Gruppen reingestoßen. Wie gesagt, es gab Abspaltungen von der FARC. Es gibt heute mindestens 3 Dissidentengruppen. Dann kommt noch die ELN-Guerilla dazu. Dann noch die paramilitärische Gruppe Clan del Golfo, oder die auch Autodefensas Gaitanistas genannt wird. Das heißt, all diese bewaffneten Gruppen haben heute nach letzten Erhebungen so um die 27.000 Mitglieder. Und 2025 war jetzt auch das Jahr mit den meisten bewaffneten Auseinandersetzungen seit Abschluss des Friedensabkommens. Und es hat jetzt Versuche gegeben, mit dieser Politik des totalen Friedens, eben mit diesen Gruppen auch zu einem Friedensabkommen zu gelangen. Das ist aber nur teilweise, noch nicht mal teilweise, also nur in Ansätzen gelungen. Es gibt momentan noch zwei Verhandlungsprozesse, einmal mit eben dieser paramilitärischen Gruppe und mit einer der Dissidentengruppen. Warum der bewaffnete Konflikt in Kolumbien nach wie vor ein großes Problem ist, da gibt es sehr vielfältige Gründe für. Wie gesagt, die FARC haben ein großes Machtvakuum hinterlassen. Auf der anderen Seite ist es so gewesen, dass nach dem Friedensabkommen 2016 dann die darauffolgende Regierung unter Iván Duque 2018 bis 2022 nicht so sehr auf die Umsetzung der Friedensvereinbarung gesetzt hat, gerade auf sozialer Ebene, Themen, die vereinbart wurden, wie die Substitution von Coca-Pflanzungen, eine Landreform, staatliche Investitionen und einfach die Präsenz in peripheren Regionen in Kolumbien. In diese Lücke haben dann sehr schnell eben die anderen bewaffneten Akteure gefüllt. Dann der Drogenhandel natürlich. Die FARC waren ein wichtiger Akteur auch im Drogenhandel. Und das hat eben auch dann zu einer Neuordnung so ein bisschen geführt, dieser kriminellen Strukturen und des kolumbianischen Drogenhandels. Es sind neue Akteure auch dazugekommen. Es gibt eine neue transnationale Ebene. Ecuador ist vielen sicher ein Begriff, dass da auch die Gewalt, die Drogengewalt angestiegen ist. Das hat indirekt auch mit den Entwicklungen in Kolumbien zu tun. Es gibt auch mittlerweile punktuelle Kooperationen mit internationalen Mafia-Organisationen, italienische Mafia, albanische Mafia, die mexikanischen Kartelle sind nicht direkt präsent, aber haben eben Allianzen mit Drogenhändlern in Kolumbien. Und das gleichzeitig ist dann eben auch die Coca-Produktion in den letzten Jahren wieder sehr stark angestiegen. Die letzte aktuelle Zahl von 2023 sind 2600 Tonnen Kokain jährlich, die produziert worden sind. Dann kommt noch ein weiterer Punkt dazu. Und zwar ist es gar eben schwierig, mit so kleinen Gruppen, so Splittergruppen zu verhandeln. Die FARC waren ja in der Organisationsform sehr stalinistisch. Und dadurch ist es eben auch ein monolithischer Block gewesen, mit dem man relativ einfach verhandeln kann, weil es so eine Top-Down-Organisation ist. Das ist bei anderen Gruppen nicht der Fall und die eben auch sehr viel kleiner sind und es dann immer wieder Abspaltung gegeben hat. Und von Seiten der Regierung gab es auch jetzt keine klare Strategie, keine Planung, keine konkrete Zielsetzung. Es hat ein rechtlicher Rahmen gefehlt. Und die kriminellen Strukturen nicht nur auf dem Land, sondern auch in den Städten sind nach wie vor existent. Und das sind Probleme, die ja diese Politik des totalen Friedens eigentlich nicht adressieren konnte.
Würdest du also sagen, dass das Friedensabkommen mit der FARC vor 10 Jahren, dass das aus heutiger Sicht gescheitert ist?
Also gescheitert würde ich eigentlich nicht sagen. Es gibt durchaus Dinge, die funktioniert haben und die auch nach wie vor wirken. Ich habe den politischen Raum, der dadurch geöffnet wurde für andere politische Kräfte und auch für andere politische Themen und Diskussionen, schon erwähnt. Auf der anderen Seite, es sind fast 500 ehemalige FARC-Kämpfer getötet worden. Aber es gibt eine Sonderjustiz, es gibt noch immer eine Aufarbeitung der Verbrechen von beiden Seiten, also auch von staatlicher Seite, von paramilitärischer Seite, aber auch eben von Menschenrechtsverbrechen, die von der Guerilla begangen wurden. Und das ist eigentlich einzigartig, auch im Vergleich zu anderen Friedensprozessen in Lateinamerika oder auf der Welt. Wird auch sehr gelobt, diese Sonderjustiz weltweit. Es gab eine Wahrheitskommission, die auch die politischen, geschichtlichen, gesellschaftlichen Entwicklungen aufgearbeitet hat. Also als vollständig gescheitert würde ich eigentlich das Friedensabkommen nicht bezeichnen, aber es gibt Probleme, dessen Konsequenzen eben jetzt nach wie vor von Relevanz sind.
Okay, dann kommen wir am Ende noch mal ein bisschen in die Gegenwart und nächste Zukunft, denn jetzt im Mai 2026 sind Präsidentschaftswahlen. Was sind deiner Meinung nach die aussichtsreichsten Kandidaten und wie stehen die zum Umgang mit den bewaffneten Gruppen?
Es gibt momentan 2 bis 3 KandidatInnen, die reale Chancen haben, auf die Präsidentschaftswahlen zu gewinnen, zumindest auch die erste Runde. Es wird wahrscheinlich auch eine zweite Runde geben, dann wenige Wochen später. Es gibt einmal Iván Cepeda, der aus dem Regierungslager kommt, ein Linker, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, eben weiterhin eine Friedenspolitik zu verfolgen, eben diesen Ansatz mit den bewaffneten Gruppen zu verhandeln und so auch zu einer Friedenslösung zu kommen. Die Rechte hat momentan 2 aussichtsreiche Kandidaten, einmal Paloma Valencia und dann den noch extremer rechten Abelardo Espreja. Eine ihrer zentralen Punkte, die sie sich auf die Fahnen geschrieben haben, ist eben genau ein Ende der Friedenspolitik. Und es steht eben zu befürchten, dass Kolumbien unter einem dieser beiden Kandidaten dann als Präsident oder Präsidentin dann wieder in alte Kriegslogiken zurückfällt.
Ja, vielen Dank, Christian Conde.
Sehr gern.
Decisión tomada, voy a aprender los versos y quemaré todo ese licor que me embriagaba. A mi estilo es algo fuerte, revolución y raba hasta la muerte. No tengo en mente detenerme, sonrío al verme por creerme y alentarme siempre.
In Freiburg passieren hunderte Menschen täglich den Universitätsplatz.
Hier wurde vor sehr langer Zeit die Kolonialeiche gepflanzt, in namibischer Erde. Hunderte Menschen passieren Gebäude, in denen Human Remains aus fernen Ländern gesammelt wurden, oder erfreuen sich am Stadtgarten, in dem früher einmal Völkerausstellungen gastierten. Deutlich sichtbare Hinweise auf die koloniale Vorgeschichte fehlen im heutigen Stadtbild weitgehend, ob in den Gebäuden der Universität, im Museum oder im Stadtgarten. Und auch die kolonialen Bezüge Freiburger Straßennamen sind nicht immer offensichtlich. Der Audioguide von Freiburg Postkolonial führt an Orte kolonialer Geschehen und wirft Schlaglichter auf die Frage, wie der Kolonialismus auf das Denken in dieser Stadt gewirkt hat. Einige Stationen des Audioguides wurden im vergangenen Jahr überarbeitet. Denn es hat sich in den letzten 8 Jahren bei der Aufarbeitung der lokalen Verstrickungen in die deutsche Kolonialgeschichte etwas bewegt. Gebeine aus Namibia, wo die Deutschen den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts verübt hatten, wurden an die Nachfahren zurückgegeben. Erste Straßen, die nach Personen benannt waren, die eine wesentliche Rolle im kolonialrassistischen Projekt gespielt hatten, wurden umbenannt. Und der Umgang mit der Sammlung von Schädeln, Gebeinen und weiteren Human Remains ist in einen Prozess eingetreten, der für eine Restitution grundsätzlich offen ist. Wir hören nun Auszüge aus 3 Stationen, zusammengeschnitten von Martina Backes.
Wir sind hier im Heldenviertel. Heldenviertel gibt es in vielen deutschen Städten. Sie sind meist ein Erbe des frühen 20. Jahrhunderts, insbesondere aus der Zeit des Nationalsozialismus, also ab 1933. Damals wurde Stadtplanung und damit natürlich auch die Straßennamen aktiv zur Propaganda genutzt. Sie sollten identitätsstiftend wirken. Jetzt gehe ich in die Admiral-Spee-Straße. Da steht auf dem Straßenschild: in der NS-Zeit, benannt nach dem Helden, in Anführungszeichen, des Ersten Weltkrieges gefeierten Flottenkommandeurs Maximilian Graf von Spee, 1861 bis 1914.
Die Admiral-Spee-Straße im sogenannten Heldenviertel gehört zur kolonialen Erinnerungskultur in Freiburg. Benannt ist sie nach Maximilian Reichsgraf von Spee. Der Vizeadmiral hatte das Kommando über das koloniale Ostasien-Geschwader. Dieses war für die militärische Herrschaftssicherung in Kiaochu in China und im südlichen Pazifik zuständig.
Das Tiefbauamt hatte ursprünglich Komponisten für das Heldenviertel vorgesehen, ein Stadtteil, der seit den 1930er Jahren für 4000 Menschen gebaut wurde.
So schreibt eine anonyme Gruppe in einem offenen Brief an die BewohnerInnen des sogenannten Heldenviertels in der Unterviere.
Der damalige Oberbürgermeister von Freiburg, Dr. Franz Kerber, vertrat die Ansicht, dass Dichter und Komponisten besser in gut bürgerliche Wohnquartiere passen würden. Die Heldennamen des Ersten Weltkrieges wurden dazu benutzt, im Arme-Leute-Viertel den Kampfgeist für zukünftige Kriege zu fördern. Kerber war von 1932 bis 1936 auch NSDAP-Kreisleiter. Die Straßenbenennung im neuen Stadtviertel erfolgte im Kontext der nationalsozialistischen Ideologie.
Richtlinie für Straßenbenennungen von 1935.
Es ist selbstverständlich, dass die Straßennamen mit der nationalsozialistischen Weltanschauung im Einklang stehen müssen. Des Weiteren sind die Namen von Männern der deutschen Geschichte zu wählen, von großen Staatsmännern, Heer- und Flottenführern.
Der spätere Admiral Spee ist 1884 Wachoffizier auf dem Kanonenboot Möwe, also dem Schiff, von dem aus die Inbesitznahme der Kolonien Togo und Kamerun ausging. Als Kommandeur des Ostasiengeschwaders zieht er 1912 bis 1914 über die Weltmeere. 3 Jahre später, 1887, war Spee Hafenkommandant in Kamerun. 2018 wurde die Gallwitzstraße, ebenfalls im Heldenviertel in der Unterviere gelegen, in Matthias-Erzberger-Straße umbenannt. Max von Gallwitz, General im Ersten Weltkrieg, hatte eine enge Verbindung zum Nationalsozialismus. Er war ein deutsch-nationalistischer Revisionist, der die Dolchstoßlegende propagierte. Erzberger spielte eine ambivalente Rolle. Einerseits prangerte er koloniale Vergehen scharf an, andererseits lehnte er Kolonialismus keineswegs grundsätzlich ab.
Ja, wir sind hier im Institutsviertel, jetzt an der Ecke Ernst-Semelow-Straße, Albertstraße. Diese Straße hieß früher Alexander-Ecker-Straße. Sie war von 1889 bis 2017 nach Alexander Ecker benannt. So steht es hier auf einem Erläuterungsschild, auf einem Straßenschild, einem federführenden Vordenker des Sozialdarwinismus. Die Umbenennung erfolgte aufgrund seiner problematischen Vorreiterrolle als völkischer Rassenideologe.
Benannt war die Eckerstraße nach dem pseudowissenschaftlichen Anatomen und Anthropologen Professor Alexander Ecker. Als einer der Begründer der Rassenkunde versuchte er, den Nachweis von der Abstufung der Rassen und Höherwertigkeit des weißen Mannes zu erbringen. Der Anthropologe wurde zum federführenden Vordenker des Sozialdarwinismus und der Rassenideologie. Er gründete 1857 die nach ihm benannte Sammlung menschlicher Überreste, auch Human Remains genannt, der Universität Freiburg. Ab 1900 wurde die Alexander-Ecker-Sammlung vom Anatomen- und Rassenforscher Eugen Fischer betreut. Seit dem Jahr 2001 befindet sie sich in der Obhut des Uni-Archivs. Die Sammlung umfasst unter anderem mehrere hundert Schädel aus Übersee. 2012 berief der Freiburger Gemeinderat eine ExpertInnenkommission ein, um alle 1300 Straßennamen in der Stadt fundiert wissenschaftlich zu überprüfen. Kriterien für eine Umbenennung waren
die aktive Förderung des Nationalsozialismus bzw. des NS-Unrechtsstaates von führender Position aus, extremer Rassismus in Theorie oder Praxis, aggressiver Antisemitismus bei Personen, die Multiplikatoren darstellten, Militarismus in Form der Glorifizierung des Ersten Weltkrieges, Dolchstoßlegende, extreme unzeitgemäße Frauenfeindlichkeit.
In Freiburg hatte neben der Admiral-Spee-Straße die Eckerstraße im Institutsviertel einen lokalen Bezug zur Kolonialgeschichte. Die Eckerstraße ist eine der 12 Straßen, die aufgrund eines Gemeinderatsbeschlusses von 2017 umbenannt wurden. Heute heißt sie Ernst-Zermelow-Straße. Die Begründung hierfür war Rassismus. Verbrechen, Gräueltaten und Genozide im kolonialistischen Kontext waren nicht als eigene Kategorie bei der Umbenennung belasteter Straßennamen vorgesehen. Deshalb wurden, von der Eckerstraße abgesehen, andere Straßen in Freiburg nicht umbenannt, die noch heute die Namen von Personen mit engem Bezug zur kolonialen Vergangenheit tragen, teils bis hin zu Verbrechen.
Als öffentliche Erinnerungsorte sind Straßennamen Teil des Weißen Deutschen Wissensarchivs. Sie tragen die Erinnerung der Geschichte in die alltägliche Gegenwart.
Das schreiben AutorInnen der postkolonialen Theorie in dem Buch »Wie Rassismus aus Wörtern spricht«.
Die Benennung von Straßennamen war und ist ein politischer Akt. Mit ihm wurden Ereignisse und Personen in das Stadtbild eingraviert und ins koloniale Gedächtnis eingeschrieben.
Was heißt hier Helden? Ruhm und Namen, eingraviert ins Freiburger Stadtbild und Gedächtnis. Straßennamen mit kolonialem Kontext. Freiburg postkolonial. Audioguide 2025 auf den Spuren kolonialer Geschichte in Freiburg. Ein Projekt des Informationszentrums Dritte Welt und freiburg-postkolonial.de.
Der Audioguide Postkoloniale Spurensuche in Freiburg macht auf sichtbare und unsichtbare koloniale Spuren im Freiburger Stadtbild aufmerksam. Die beiden Stationen über die Straßennamen benennen mehrere Personen, nach denen Straßen in Freiburg benannt wurden. Wen es interessiert, die Station zu den Straßennamen findet ihr bei guidemate.de, einfach über euren Browser oder in der Guidemate-App, dort Freiburg im Breisgau eingeben, dann auf den blauen Button mit der Aufschrift Postkoloniale Spurensuche in Freiburg klicken und los geht's. Ja, und bei uns geht's jetzt weiter mit Station 9 der Freiburger Zeitung. Ob in der Forschung, in Ausstellungen oder sogenannten Völkerschauen, bei Ansprachen auf kulturellen sowie politischen Veranstaltungen. Über Jahrzehnte fanden in Freiburg koloniale Aktivitäten statt. Die Freiburger Zeitung berichtete regelmäßig darüber. Auch über das Geschehen in den deutschen Kolonien, etwa über den Maji-Maji-Krieg in Deutsch-Ostafrika. Damit hat das Blatt das Bild der ZeitungsleserInnen über die Menschen in den Kolonien mitgeprägt. Auch das Selbstbild der Deutschen und ihre Rolle während der Kolonialzeit kommt in den alten Ausgaben zum Ausdruck.
Ich stehe in der Kajo der Kaiser-Josef-Straße 229. Das ist hier die Haupteinkaufsmeile in Freiburg. Und zwar stehe ich vor einem historischen Gebäude. Darauf steht in alten goldenen Lettern geschrieben Freiburger Zeitung. Und unten im Gebäude ist der Ticketverkauf der BZ, der Badischen Zeitung. Ja, nur wenige Schritte vom alten Verlagshaus entfernt stehe ich jetzt hier vor einem Gebäude in der Grünwälder Straße. Hier steht geschrieben Stadtarchiv Freiburg. Hier konnte man lange Zeit die alten Ausgaben der Freiburger Zeitung einsehen. Inzwischen wurde das Stadtarchiv verlegt.
Dienstagmorgen am 8. August 1905. Eine Menschentraube liest die Schlagzeilen im Schaufenster der Grünwälder Straße 4. Die Freiburger Zeitung berichtet von Unruhen in der Kolonie Deutsch-Ostafrika. Nachrichten aus den Kolonien erhielten die BürgerInnen Freiburgs vor allem hier.
Nach einem Telegramm des kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika sind unter den Eingeborenen der Matumbi-Berge Unruhen ausgebrochen. Zur Unterdrückung der Unruhen sind beide Kompanien aus Lindi und Dar es Salaam nach Kilwa beordert.
Freiburger Zeitung, 8. August 1905.
Lindi ist der südliche Bezirk im heutigen Tansania in Ostafrika, Dar es Salaam die größte Küstenstadt. Damals, 1905, waren in Lindi und Dar es Salaam Kompanien der Kaiserlichen Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika stationiert, eine militärische Formation, die das Deutsche Reich in seiner Kolonie Deutsch-Ostafrika unterhielt.
Zu irgendwelcher Beunruhigung wegen dieser lokalen Unruhen liegt keine Veranlassung vor, denn in dem südlichen Küstengebiet Deutsch-Ostafrikas wohnt kein sehr geschlossener oder kriegerischer Eingeborenenstamm.
Das ist weit gefehlt, denn der Maji-Maji-Krieg war ein großer antikolonialer Widerstand, der über 3 Jahre andauerte. Er überraschte damals die deutschen Kolonialisten.
Mehrere Volksgruppen vereinten sich im Kampf gegen die koloniale Unterdrückung. Auf Suaheli wird der Krieg Vita Vya Ukombozi genannt, also Befreiungskrieg. Er forderte bis zu 300.000 Todesopfer auf Seiten der lokalen Bevölkerung. Er zählt heute zu den größten Katastrophen und Heldenmythen der Geschichte Tansanias.
So schreibt die Soziologin Henriette Seidel. Nachdem im November 2023 mit Walter Steinmeier erstmals ein deutscher Bundespräsident in Tansania um Verzeihung bat.
Heute ist der Maji-Maji-Aufstand nur noch wenigen Menschen ein Begriff. Auch deshalb, weil es auf deutscher Seite damals nur 15 Tote gab. Und weil der deutsche Kolonialismus im Schatten der Gräueltaten des Ersten und Zweiten Weltkrieges kaum in den Geschichtsbüchern behandelt wurde. Erst langsam änderte sich das, seit sich die kolonialrassistischen Kriege 2004 und 2005 zum 100. Mal jährten.
Die Badische Zeitung schreibt im August 2021, während des dreijährigen Krieges soll der Süden Tanganyikas ein Drittel seiner Bevölkerung verloren haben.
Damals, zur Zeit des Maji-Maji-Aufstandes, berichtete die Freiburger Zeitung fortlaufend über die Geschehnisse in Deutsch-Ostafrika. Die Freiburger Zeitung gehörte zum Teil den gleichen Verlag an, der heute die Badische Zeitung herausgibt. Damals noch von der Firma H.M. Poppen und Sohn und seit 1918 Poppen und Ortmann.
Was für ein Bild hat dieses Medium damals von dem ostafrikanischen Land gezeichnet? Und wer hat darin geschrieben? Woher kamen die Informationen? Wie hat die Berichterstattung das Verständnis in Freiburg über die Menschen, die in den Kolonien lebten, geprägt? Freiburger Zeitung. Koloniales Gedankengut in Wort und Druck.
Die Freiburger Zeitung bediente sich einem gerne benutzten, weit verbreiteten Stereotyp der arbeitsscheuen AfrikanerInnen.
Aufrührerische Banden dringen brandschatzend auch bis 6 Stunden von Lindi vor. Besonders bemerkenswert ist, dass die Rebellen alle Fremden bekämpfen: Europäer, Inder, Araber und Küstenleute.
So die Freiburger Zeitung vom 5. September 1905. Die Aufstandsbewegung bedeutete also eine Auflehnung gegen das Heidentum, gegen alle fremde Kultur, Steuerzahlung und Arbeitsleistung.
Kurz zum Hintergrund des Aufruhrs. Die deutsche Kolonialregierung benutzte mehrere Werkzeuge, um die Kolonisierten auf die Plantagen der Weißen zu treiben. Dazu zählte eine Kopfsteuer, die etwa 4-mal so hoch war wie die bislang zu entrichtende Hüttensteuer. Sie zwang die Bevölkerung, Geld zu verdienen. Hinzu kamen ein Jagdverbot sowie Landenteignungen. Henriette Seidel vom Tansania-Netzwerk schreibt 2024 in der nord-südpolitischen Zeitschrift IZ3W sinngemäß:
Auf den Plantagen erlebten die Arbeitskräfte Demütigungen, Prügelstrafen und Unterdrückung. Als Zeichen des Protestes zerstörten OstafrikanerInnen im Sommer 1905 Baumwollfelder der Weißen. Einige Häuser und Siedlungen der Deutschen wurden geplündert und in Brand gesteckt, Verwaltungspersonal verjagt und Militärposten gestürmt.
So schreibt es Henriette Seidel in ihrem Artikel: Bis heute traumatisch, Maji Maji, verdrängter Genozid oder erinnerter Widerstand?
Die Geschichte des Maji-Maji-Krieges als Widerstand gegen ein ausbeuterisches System hat die Freiburger Zeitung nicht erzählt. Das Stereotyp vom skrupellosen schwarzen Soldaten ist tief verwurzelt in einer hierarchisierenden Rassenideologie. Diese wurde schon 30 Jahre zuvor im Deutsch-Französischen Krieg als Propaganda gegen afrikanische Kolonialsoldaten verbreitet.
Als im Sommer 1870 der Deutsch-Französische Krieg ausbrach, kämpften in der Armee des französischen Kaisers Napoleon III. Auch Soldaten aus den nordafrikanischen Kolonien Frankreichs. Sie wurden größtenteils in der Rheinarmee unter Marschall Mac Mahon eingesetzt. Über die gesamte Dauer des Krieges kämpften ca. 8.000 bis 9.000 afrikanische Soldaten auf der Seite Frankreichs. Der preußische Ministerpräsident und spätere Reichskanzler Otto von Bismarck sagt im November 1870 in Versailles Folgendes über die kriegsgefangenen Askari:
Dass sie diese Schwarzen überhaupt gefangen genommen haben, war wieder die Abrede. Mit meinem Willen kommt jeder Soldat in Arrest, der einen solchen Burschen gefangen nimmt und abliefert. Das ist Raubzeug, das muss abgeschossen werden. Der Fuchs hat doch die Entschuldigung, dass es ihm so zur Natur ist. Aber die, es ist die schändlichste Unnatur. Sie haben unsere Soldaten auf die schändlichste Weise zu Tode gequält.
In ihrem Artikel über die Darstellung afrikanischer Kolonialsoldaten im Deutsch-Französischen Krieg 1870-1871 zitieren Niklas Kniebühler und Heiko Wegmann keinen geringeren als Otto von Bismarck, erster Reichskanzler des neu gegründeten Deutschen Reichs, aus der Freiburger Zeitung.
Die Soldaten wurden nicht nur entmenschlicht, sondern auch sexualisiert. Dort kam auch das Narrativ auf: Schützt die deutschen Frauen vor den schwarzen Männern.
Die Freiburger Zeitung zeigte wenig Respekt für die Menschen in der Kolonie Deutsch-Ostafrikas und reproduzierte viel Unwissen über Kultur und Geografie. Fast täglich berichtete das kaisertreue Blatt über die Unberechenbarkeit der Gegner und deren Natur. Stets wurden die Prinzipien der neu erfundenen Rassentheorien angewandt. Das Vokabular ist bis heute verletzend, auch gegenüber den Nachfahren der ehemaligen Opfer.
Die Station 9 über die Freiburger Zeitung wurde 2025 erstellt. Einige weitere Stationen des Audioguides wurden im vergangenen Jahr stark überarbeitet. Denn es hat sich in den letzten 8 Jahren bei der Aufarbeitung der lokalen Verstrickungen in die deutsche Kolonialgeschichte etwas bewegt. Gebeine aus Namibia, wo die Deutschen den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts verübt hatten, wurden an die Nachfahren zurückgegeben. Der Umgang mit der Sammlung von Schädeln, Gebeinen und weiteren Human Remains ist in einen Prozess eingetreten, der für eine Restitution grundsätzlich offen ist.
Haus zur lieben Hand, Löwenstraße 16. Im März 2014 übergab die Universität Freiburg im Haus zur lieben Hand Schädel an eine Delegation aus Namibia. Die Schädel waren zuvor untersucht und dem heutigen Namibia zugeordnet worden. Die Rückgabe dieser Human Remains ist Teil der Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit und der Rolle der Universität Freiburg in diesem Zusammenhang. 2022 fand im Rahmen der Freiburger Afrika-Gespräche, ebenfalls im Haus zur lieben Hand, eine Podiumsdiskussion statt unter dem Titel »Freiburg und Kolonialismus – reicht eine Ausstellung?« Das Gespräch thematisierte die Sonderausstellung »Freiburg und Kolonialismus – gestern?« Fragezeichen, »heute?« Ausrufezeichen. Die war im gleichen Jahr im Augustinermuseum zu sehen. Wir wählen das Haus zur lieben Hand nun symbolisch dafür, dass hier, aber auch andernorts in Freiburg, wichtige Schritte zur Bewusstmachung und zum Umgang mit dem kolonialen Erbe Freiburgs stattfanden und auch weiter stattfinden werden. In der Station 8 geht es zunächst um den keineswegs abgeschlossenen Prozess der Rückgabe von Human Remains. Wir hören nun das Ende dieser Station und steigen ein mit einem Zitat des Maka-Königs aus Kamerun. Er hatte 2025 die Sammlung besucht.
Seit über einem Jahrhundert, mehr als 100 Jahre, wurde diese Geschichte von Mund zu Mund weitergegeben. Jetzt haben unsere Söhne, die Wissenschaftler und Forscher, also herausgefunden, dass das, was man hier als Legenden hört, tatsächlich in Freiburg zu finden ist.
Das sagt Seine Majestät Effudu König Bertrand, Chef der Maka-Delegation, die im März 2025 nach Freiburg gereist ist.
On a trouvé dans les musées, dans les laboratoires, les têtes de nos ancêtres que nous cherchons.
In Museen und Laboren wurden die Köpfe unserer Vorfahren gefunden, nach denen wir suchen. Für einen Maka wie mich war es also notwendig, dass ich komme, um sie mit meinen Händen zu berühren, sie zu sehen und die Beziehung zu ihnen wieder aufzunehmen.
Dr. Richard Zogang-Fossi, kamerunischer Forscher, fügt hinzu,
die Delegation hat nicht gewartet, dass man ihnen Flugtickets anbietet. Das haben sie selber gekauft.
Richard Zogang arbeitet an der TU Berlin und hat die Maka-Delegation nach Freiburg begleitet.
Zwar gibt es jetzt von hier seit, sagen wir mal, Begleitungsprozesse wie Fahrt in den Städten oder auch Übernachtung und so weiter. Aber die Entscheidung, hierher zu reisen, die Kosten haben sie selber übernommen. Und sie haben gesagt, wir können nicht abwarten, bis man uns einlädt, um unsere Ahnen zu besuchen. Das geht einfach nicht. Wenn wir von Repatriierung sprechen, wer übernimmt zum Beispiel die Kosten? Will man einfach die Kosten nicht übernehmen, wobei man zu den Menschen gekommen sind und ihre Ahnen verschleppt hat? Und also das sind Prozesse, die man jetzt ansprechen muss, um zu klären, wie es weitergeht.
the motherfucking god of my lord. Big from the storm, this is my city for sure. Shoot that Bolivar samurai to the floor. My town, chopper city, crack houses, senor.
Das war ein Beitrag von Martina Backes und das war auch der Südnordfunk im April. Diese Sendung wird bei Radio Dreieckland wiederholt am Freitag, den 10. April um 11 Uhr. Alle Beiträge, die in dieser Sendung gelaufen sind, könnt ihr euch demnächst auf der Website von Radio Dreieckland anhören auf www.rdl sowie unter www.iz3w.org, dem freien Radiusnet und auf Soundcloud. Die nächste Sendung im Mai, die gibt es am 5. Mai. Und darin eröffnen wir unsere neue Sendereihe Frieden ist machbar. Und darin geht es über globale zivile Friedensarbeit. Tune in und habt einen schönen Frühling. Ciao.